Weggesuchtet. Der Radio Hamburg Kino- und Serienpodcast mit Insider Christian Aust.
Die Macht wird mit dir sein.
Immer.
Diese Woche startet ein Film, auf den Fans in aller Welt seit ewigen Zeiten warten. Jetzt startet er endlich im Kino. Es ist sehr emotional, weil auch mit diesem Film eine ganze Ära wieder endet. Und deswegen gibt es da Erwartungen, es gibt Befürchtungen, es gibt alles Mögliche. Und weil es niemanden gibt, der diese Erwartungen und Befürchtungen so gut kennt wie der größte Star Wars Fan, den ich kenne. Also ich kenne ein paar, aber keinen, der so groß ist, der so großer Fan ist wie Niklas. Habe ich Niklas heute dabei.
Hallo.
In Weggesuchtet. Und ich glaube, Niklas, es könnte sein, sprichst du ins richtige Mikrofon?
Ja.
Alles klar, doch, prima. Nee, es hörte sich eben so weit weg an.
Ja,
du bist da, alles klar. Ja, es geht jetzt alles zu Ende. Wie fühlst du dich jetzt so einen Tag, bevor der Film nun endlich startet? Was ist dein Emotionshaushalt? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, ich gucke ihn selber morgen auch, also direkt um 20.05 Uhr im O-Ton natürlich, volles Brett.
Ja, klar.
Das Laserschwert habe ich schon gewetzt. Nein, natürlich ist man aufgeregt, aber ehrlich gesagt sind meine Erwartungshaltungen an Filme insgesamt, das hat gar nicht nur was mit Star Wars zu tun, immer relativ gering, damit ich nicht enttäuscht werde.
Mhm. Das ist genau die richtige Strategie wahrscheinlich.
Wobei, ich muss mich korrigieren, an Star Wars ist sie natürlich, ohne dass ich da irgendwie jetzt einen großen Einfluss drauf habe, dann doch größer, weil, mein halbes Filmleben davon abhängt. Seitdem ich Filme gucken darf, stand Star Wars immer ganz oben auf der Liste und das wird hoffentlich so bleiben. Und wenn das Ende dieser Riesensaga jetzt enttäuschend ist, dann habe ich doch ein bisschen Schiss davor, dass ich dann der ganzen Star Wars Welt überhaupt absage und sage, naja, das ist ja ein Ende, das hätte ich, also so bitte nicht.
Ja, also es gab ja viele Fans, die mit Teil 8, mit Episode 8 überhaupt nicht zufrieden waren und du gehörtest auch dazu oder konntest du damit leben?
Ja, ich konnte schon damit leben. Also ich finde insgesamt, dass Disney das, nachdem sie es jetzt von Lucas aufgekauft haben, eigentlich immer sehr, sehr schön umgesetzt haben und auch das ganze Universum gut weitergetrieben haben und ich mochte jetzt auch die neuen Regieansätze, dieses Wuchtige, was wieder reingekommen ist, nicht dieses Glattgeleckte, was Lucas dann irgendwann, der hat ja im Prinzip alles an CGI ausgenutzt, was irgendwie ging und die letzten Teile waren ja wieder so ein bisschen back to the basics, also da wurde nicht mit riesen Kamerakränen oder Drohnen gearbeitet, sondern wirklich noch aus dem Hubschrauber gefilmt und
so. Ja, on location, wie es so schön heißt.
Genau,
also richtig echter Sand, ne? Also
ja,
so wie es früher mal war. Ne?
Die waren wirklich schmutzig.
Ja, man ging in die Wüste und man hatte Sand in der Po-Ritze und so musste es am Ende eines Drehtages sein. Ne?
Und das fand ich gut und die Geschichte insgesamt, also ich glaube, jeder Star Wars Fan hätte irgendwie immer was anders erzählt. Da ist es halt auch schwer, als so ein großes Produktionshaus wie Disney die absolut perfekte Mitte zu finden, sodass alle sagen, wow, Applaus, so haben wir uns das schon immer gewünscht. Also ich bin da sehr diplomatisch, was das angeht, aber natürlich bin ich trotzdem aufgeregt und habe Angst davor, doch enttäuscht zu werden.
Also es ist ja heute so ein Tag, an dem man auch mal, wenn ihr euch übrigens wundert, ich muss nochmal ganz kurz sagen, warum der Podcast, vielleicht interessiert euch das auch gar nicht, aber wenn ihr vielleicht immer schon mittwochs um 6 Uhr morgens schon den Podcast hört, Weggesuchtet, warum der heute erst später online war, wir mussten tatsächlich unterschreiben, dass wir vor 9:01 Uhr, also am Mittwoch, vor Filmstart nicht über diesen Film sprechen dürfen. Deswegen haben wir es heute später online geschaltet. Und es gibt ja so Sachen, da sollte man sich lieber dran halten. Also mit Disney weiß man ja nicht, ne? Da ist ja nicht zu spaßen. Also wenn die so ein Embargo, was ich dann auch noch unterschrieben habe, aufsetzen, dann ist es vielleicht ganz gut, sich auch daran zu halten. Wir gehen heute mal zurück zu den Anfängen, Niklas. Mhm. Ich finde es ja immer so ganz interessant. Viele Erfolgsgeschichten enden ja mit einer Absage erstmal eigentlich. George Lucas, der 1971 einen Science-Fiction-Thriller gemacht hatte, einen kleinen, der aber von der Kritik hochgelobt wurde, TX oder TH-1138. Mhm. Das war so der Film, mit dem der junge Regisseur auf sich aufmerksam gemacht hatte und der dann sofort von einem großen Filmstudio in Hollywood also einen Vertrag angeboten bekam über zwei Filme. Und Lucas hat schon 71 gesagt, ich mache dann American Graffiti. Mhm. Ne? Sehr schöner Film übrigens, den man sich auch nochmal angucken kann.
Das finde ich auch, ja.
Großartiger Film.
Ja, ist voll.
Und es sollte eben ein Science-Fiction sein. Und das war eben das Problem. Also American Graffiti, das wurde relativ schnell dann auch umgesetzt, weil es war ja auch ein kleiner Film mit Harrison Ford damals. Und
die mir ja auch treu
viel Rock'n'Roll-Musik, die mir treu geblieben ist. Und dann kam eben das Problem mit dem Science-Fiction. Und dann hat Lucas Drehbücher geschrieben, Exposés, die immer wieder abgelehnt wurden. Und alle haben dann gesagt, nee, machen wir nicht. Und er hatte vor allen Dingen auch sehr wenig Geld zur Verfügung. Sie hatten ihm gesagt, 10 Millionen Dollar darfst du ausgeben. Und Lucas war damals schon so clever, er hat gesagt, ja, mache ich, ne? Ich verzichte auf mein Honorar, komplett, auf meine Gage komplett und will stattdessen also die Merchandising-Rechte haben.
Und das hat ihn zum Milliardär gemacht.
Ja, bis heute. Also alles Spielzeug, was bis heute verkauft worden ist, damit hat George Lucas Geld verdient. Und auch im neuen Film, ich kann das schon, so viel kann ich schon verraten, gibt es wieder neues Spielzeug. Man sieht sofort Figuren und denkt so, ja, das wird wieder ein Knaller, will ich haben.
Und wer verdient am meisten damit? Immer noch? George Lucas.
Ja, George Lucas.
Da hat er immer noch nicht die Rechte verkauft.
Nee. Und das so schlau war er. Also die Filmrechte hat er verkauft für 4 Milliarden Dollar. Das war ja auch ein ganz guter Deal, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber mit dem Spielzeug verdient er wahrscheinlich. Ich weiß nicht genau, ich kenne den aktuellen Status nicht. Aber er hat allein, glaube ich, bis 2015, habe ich irgendwo gelesen, jetzt habe ich hier vor mir, ich gebe es ganz ehrlich zu, liegt irgendwo ein Zettel, auf dem ich mir das aufgeschrieben hatte. Komischerweise finde ich, wir finden die Zahl nachher. Wir finden sie noch auf jeden Fall. Ja, und dann hat Lucas eben ein so langes Exposé geschrieben, dass aus diesem einen Film, er hatte dann so viel Material, dass dann eben gleich eine Trilogie draus wurde. Und aber interessant wieder mal, weil, Niklas, man muss einfach lange genug dranbleiben, ne? Gerade im Filmgeschäft, man darf nicht gleich irgendwie alles hinwerfen und sagen so, die wollten mich nicht, sondern du musst immer wieder da auf der Matte stehen.
Oder? Ja, und man muss ja auch klar sagen, George Lucas hat ja auch, obwohl Star Wars ja wirklich zur damaligen Zeit wirklich experimentell war, also es gab ja, ne, Raumschiff Enterprise und so weiter, das gab es ja auch alles schon, also diese Science-Fiction Weltraum-Sagen, aber eben überhaupt mit einem Film anzufangen, 1977, und zwar nicht mit dem ersten, sondern mit dem dritten Teil.
Was er ja damals schon irgendwie wusste, aber dann irgendwie auch nicht so wirklich. Also es war visionär. Also
es war visionär. Und ansonsten hat er sich aber trotzdem an relativ viele Regeln des Filmeerzählens gehalten. Also er hat diese typische Heldensage aufgebaut, er hat ein Universum erschaffen, in dem viele Dinge passieren können, die Einfluss auf eine stringente Geschichte haben. Es ist viel, dann sagt man ja immer so ganz kitschig, es ist auch so viel Shakespeare dabei.
Ja, ja, genau. Es ist Shakespeare drin, es sind japanische Animationsfilme drin, es ist alles Mögliche drin. Also es ist so eine Sagen, so eine mythologische, so eine Symbolwelt, die aus der er sich natürlich auch bedient hat und die er sehr raffiniert genutzt hat. Ja, weil es auch weltweit eben erfolgreich war.
Genau, und was schafft er damit? Also er spricht halt wirklich ein riesengroßes Publikum an. Das ist auch tatsächlich immer ja noch so bei Star Wars. Es spricht ja auch so viele Generationen an und es hat so viele Erzählebenen. Also die einen finden den kleinen piepsenden R2-D2 lustig, die anderen stehen auf diese Schwerterkämpfe, die nächsten lieben diese politischen Ebenen, die es bei Star Wars gibt, die ja auch immer wieder Parallelen zur wirklich gegenwärtigen Welt ziehen. Also das ist wirklich spannend und teilweise hört man ja auch so Leute, die sagen, mit Star Wars kann ich nichts anfangen. Also ich gebe niemandem recht, der das sagt, weil irgendwas bei Star Wars ist immer dabei, was jedem gefällt.
Ja, so jemanden habe ich nachher aber auch noch hier, der sagt,
Star Wars ist nichts.
Warum mir Star Wars am Arsch vorbeigeht.
Ja.
Das muss es auch geben. Das muss auch erlaubt sein an diesem Tag, finde ich. Also auch das.
Ich halte hier mal die Tür zu, damit er hier nicht reinkommt.
Auch das ist eine Meinung, die erlaubt sein muss. Ja, Episode 9. Damit geht jetzt also eine Geschichte zu Ende praktisch, die 1971 begonnen hat. Und die wichtigsten Fragen jetzt zu Episode 9. Ich habe sie ja gesehen. Ich darf es nicht sagen. Ich werde nicht spoilern. Das verspreche ich euch hoch und heilig. Wichtig ist ja vor allen Dingen, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, die Fans waren mit Episode 8, also du hast es diplomatisch formuliert, aber es gab ja riesen Shitstürme, ne, für einige Figuren auch, die man nicht mochte. Episode 8, kurz, um es auf den Punkt zu bringen, kam überhaupt nicht gut an und man fragt sich ja jetzt, wie hat J.J. Abrams, der die Regie ja wieder übernommen hat, wie wird er das wieder modifizieren? Also wie kriegt er die Kurve für den dritten Teil? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Also geht es back to Episode 7, von der George Lucas ja witzigerweise gesagt hat, dass er sie zu retro fand.
Mm, ja,
was
ja,
wir ja gerade gut fanden, aber ja, genau. George Lucas war irgendwie so ein bisschen, nee, es ist mir irgendwie zu retro. Und was macht J.J. Abrams? Wo geht es jetzt hin? Wie führt er das Ganze zu Ende? Wird ja wirklich sehr interessant. Dann ist auch eine wichtige Frage, die ja geklärt werden muss. Der Film heißt ja Der Aufstieg Skywalkers und man weiß ja gar nicht genau, welcher Skywalker eigentlich gemeint ist.
Schon tot.
Ja, welcher Skywalker?
Welcher Skywalker ist das?
Worum geht es? Was ist das?
Du darfst es nicht verraten, weil sonst kommt Disney hier und erschlägt dich mit einem Laserschwert.
Hast du eine Theorie? Du hast den Film ja noch nicht gesehen.
Ja, ich habe eine Theorie, aber die möchte ich nicht unbedingt äußern.
Okay. Wichtige Frage auch noch, Prinzessin Leia, ne? was passiert da? Also wir wissen ja, dass Carrie Fisher leider am 27. Dezember 2016, also noch vor der Premiere von Der letzte Jedi, gestorben ist. Und wie wird die wieder in der Episode 9? Taucht sie nochmal auf, taucht sie nicht auf?
Ja, von, also ich sag mal, aus der gesamten Star Wars Saga wissen wir, dass Jedis im Prinzip ja unsterblich sind und immer mal wieder als Geister auch auftauchen können. Ja. Das heißt, da kann was passieren.
Alles ist möglich. Ja. Ne? Das muss geklärt werden.
Und ich glaube auch tatsächlich, dass es ist jetzt nur eine Theorie, ich habe ihn ja noch nicht im Gegensatz zu dir gesehen. Ich sag nichts. Ich glaube, genauso wie bei Anakin damals, der dann zu Darth Vader wurde, gibt es auch hier in diesem Abschluss dieser Star Wars Saga wieder eine, ich nehme einfach mal den biblischen Begriff, unbefleckte Empfängnis. Aber das ist nur eine Theorie. Aber er guckt schon so.
Ich sag dazu nichts.
Ich
finde das interessant. Ich finde es interessant, wenn du ins Netz gehst und diese Theorien, also die allein schon auf Basis eines Trailers da irgendwie im Umlauf sind, ist natürlich immer besonders witzig, wenn man den Film dann schon gesehen hat. Ne?
Genau.
Weil einige Sachen dann völlig abstrus sind und andere, da kommt nicht mal der Fan drauf. Das hätte sich nicht mal der Fan träumen lassen.
So, und ist das wirklich so?
Ich habe Sachen gesehen, von denen ich dachte, das habe ich jetzt wirklich nicht kommen sehen.
Okay. Ne? Und du hast dich auch viel damit vorher beschäftigt. Okay, das ist interessant.
Ja,
du machst mich ganz wahnsinnig.
Ja, du musst dich ja, wir werden sehen. Wir sprechen auf jeden Fall kommende Woche nochmal drüber, wenn du den Film dann gesehen hast. So, und die große Frage ist jetzt natürlich, was kommt nach Episode 9? Weil es wird ja groß abgefeiert. Das Ende praktisch, wenn man jetzt also nicht so im Thema drin ist, denkt man ja, das war das Ende von Star Wars, was natürlich völliger Blödsinn ist, weil es geht ja immer so weiter und ganz im Ernst, das ist ja in Hollywood, also Entschuldigung, warum soll man so ein Franchise abschaffen? Das ist ja, als ob man sagt, ich stampfe Rittersport ein oder irgendwas, womit man Geld verdienen kann, was die Leute lieben.
Das ist ja der Punkt, also für alle, die das jetzt hören und dann traurig sind, weil sie denken, ah, da ist Star Wars vorbei, den kann man ja schon mal Hoffnung machen. Im März kommt Disney Plus zu uns,
ja,
Streaming-Anbieter wie Netflix, und dann gibt es
die The Mandalorian. Serien, genau, es gibt The Mandalorian, dann gibt es noch die Obi-Wan Kenobi-Serie, die auch in tausend Sachen, und vor allen Dingen wird es auch eine neue Trilogie geben. Das ist schon abgemachte Sache und auch immer wieder bestätigt worden. Im Dezember 2022.
Da leben wir auch.
Geht es weiter, da leben wir noch.
Ja.
Obwohl wir schon sehr alt sind. Obwohl, ihr wisst ja, Jedi kommen immer wieder. Manchmal auch so als Geist. Aber egal, 2022 geht es weiter mit Star Wars 10. Also das ist noch nicht der offizielle Titel, aber da wird es eine neue Trilogie geben. Wahrscheinlich auch eine ganz neue Saga, vermute ich mal. Damit auch unsere Enkel irgendwann noch ins Kino gehen und Geld für Star Wars ausgeben.
Ja, das muss man aber auch wirklich abschließend noch sagen. Also korrigiere mich gerne, aber ich glaube, keine andere Filmreihe hat es so sehr geschafft, wirklich über Generationen Menschen zu begeistern wie Star Wars. Seit 1900, ich sag mal, die 68er bis gegenwärtig die jungen Kinder, also die Kinder, sind begeistert von Star Wars.
Die Hippie-Generation in den 70er Jahren war auch begeistert von Star Wars, und die haben das, es ist so ein Ritual geworden. Und ich sag auch immer, ja, kommende Woche zum Beispiel startet Cats, die Verfilmung, in den Hamburger Kinos auch, in den deutschen Kinos. Dann sage ich ganz schön mutig, weil was machen die Leute über Weihnachten? Was macht man als Familie? Man kauft sich Karten für Star Wars, und da können dann wirklich der Großvater mit den Enkeln reingehen und alle kommen irgendwie auf ihre Kosten.
Das stimmt.
Fun Fact habe ich hier noch übrigens am Rande. Episode 9 wurde ja sehr lange gedreht, und damit bei den Dreharbeiten niemand weiß, was da gerade gedreht wird, obwohl es natürlich bei einem Film wie Star Wars schwierig ist da. Aber es wird auf jeden Fall, so wie Stars auch manchmal unter falschem Namen in Hotels einchecken, gibt es auch so falsche Titel für Filme. Und für Episode 9 hieß der Filmtitel erst Black Diamond. Black Diamond
ist James Bond Film.
Wurde dann verändert nachher noch in Trixie. Also das wurde dann als Trixie wurde Star Wars gedreht, Episode 9. So, und jetzt kommen wir mal zu dem, was ich sagen kann über den Film. Ne? Also das, was ich schon verraten darf, ohne zu spoilern. Was mich beeindruckt hat diesmal, waren die epischen Bilder. Also ich finde, sie haben ja schon in den Teilen vorher immer gute Bilder gefunden, aber diesmal, ich war wirklich beeindruckt. Also was man da auf der großen Leinwand sieht, das muss man auch im Kino sehen, das kann man nachher nicht auf dem Fernseher sehen, egal wie groß der ist. Das raubt einem den Atem. Also, und sie haben tatsächlich in Teil 8 alles richtig gemacht, was sie in Teil, umgekehrt. Sie haben in Teil 9 jetzt alles richtig gemacht, was sie in Teil 8 falsch gemacht haben. Und hier bei Star Wars ist der Fan irgendwie noch König. Ne? Da setzt sich ja Disney hin und guckt, was mochten die Leute nicht in Teil 8, und sie haben tatsächlich alles
gekillt.
So modifiziert, dass alles, was der Fan nicht mochte, nicht drin ist. Und das, was ich auch ganz spannend finde, ist, also ich glaube, man kann diesen Film sehen so als Nerd, also so wie du auch, mit diesem ganzen Vorwissen und mit dem Handbuch daneben und dann so Ebenen sehen und Fäden, die sich dann, oder Storylines, die sich auflösen. Muss man aber gar nicht. Man kann ihn auch als durchschnittlich interessierter Zuschauer sehen. Funktioniert trotzdem. Und ich finde, der Film ist ungewöhnlich rund geworden. Also ich hatte manchmal so den Eindruck, bei den vorherigen Teilen, da waren die Figuren ja so Getriebene, so der Mythologie und manchmal auch der Spezialeffekte und rannten immer von A nach B und flogen irgendwo hin. Und man wusste eigentlich gar nicht so genau, was machen die da jetzt eigentlich. Habe ich vielleicht schon wieder vergessen. Also sie sind auf jeden Fall im Raumschiff unterwegs. Es ist diesmal, funktioniert das absolut. Und es ist natürlich sehr emotional von Anfang an, weil du ja weißt, es ist der letzte Teil. Und es gibt viele Szenen, die so wie diese hier zum Beispiel.
Was machst du da, 3PO?
Ich werfe einen letzten Blick, Sir. Auf meine Freunde.
Wir sind nicht allein. Viele Leute werden kämpfen, wenn wir sie anführen.
Die Leute sagen mir ständig, dass sie mich kennen. Niemand kennt mich.
Ich schon.
Sich der Angst zu stellen, das ist das Schicksal eines Jedi. Dein Schicksal.
Ja, und weil es eben das große Finale der Saga ist und so nah bin ich da aber eigentlich gar nicht dran, hätte ich nie gedacht, dass ich in einem Star Wars Film mal weinen würde. Aber es gibt da so eine Szene, in der ich eben nicht sage, was da jetzt passiert, die so unglaublich ist, so wirklich so traurig schön, mir schossen die Tränen in die Augen. Schön. Und komischerweise fand ich dann aber, dass die da eigentlich gar nicht genug draus gemacht haben. Also ist diese Szene passiert, du sitzt da ungläubig und denkst, passiert das gerade wirklich? Und dann geht's aber sofort weiter. Naja gut, man muss es ja in 2 Stunden 22 auch irgendwie zu Ende bringen.
Aber war es verschenkt?
Verschenkt nicht, aber ich persönlich hätte noch mehr draus gemacht, weil ich vielleicht auf der emotionalen Ebene noch mehr erwartet habe. Ist egal.
So, muss also heutzutage alles sehr schnell erzählt werden. Ne?
Ja, es ist so. Es ist ja fast. Ja. Sie hatten ja auch keine Zeit. So. Also ich habe erst gedacht, als ich aus dem Film rausgegangen bin, es ist eine 2, aber je länger ich ihn sinken lasse, desto besser gefällt er mir eigentlich, weil ich den irgendwie jetzt auch so in diese ganze Welt einordne und weil er ist noch sehr bei mir. Also ich habe ihn wirklich im Herzen mit nach Hause getragen. Und deswegen bekommt Star Wars Episode 9, der Aufstieg Skywalker von der, toll. Und deswegen bekommt Episode 9, Star Wars, der Aufstieg Skywalkers von mir eine 1.
Wow.
Auf jeden Fall. Wow. Es ist eine 1. Er führt alles zusammen. Es geht wieder, also es ist eindeutig eine 1. Ja, eine andere Note gibt es nicht. Es muss eine 1 sein. Aber man muss auch dazu sagen, ich glaube jetzt so im Nachhinein, ohne Daisy Ridley, die Hauptdarstellerin, von der ich am Anfang gar nicht so genau wusste, wie ich sie finde, die ich jetzt aber wirklich sehr, sehr gut finde in dieser Rolle, und Adam Driver vor allen Dingen als Kylo Ren, wäre das nicht so gut geworden. Also ich fand es gut, dass sie so ein paar alte Leute wieder reingeholt haben, natürlich. Mark Hamill. Aber ich finde, gerade Adam Driver hat da sehr, sehr zum Erfolg dieser ganzen Geschichte beigetragen. Und
du hast die beiden ja auch schon interviewt. Wie haben die sich da so entwickelt?
Also Daisy Ridley kannte ja am Anfang keiner. Und als ich sie für Episode 7 interviewt habe, da war die wirklich noch so ganz heiter und unbefangen, sag ich mal. Und dann schon bei Episode 8 merkte man aber so ein bisschen, wieso die Last, auch sie hatte ja übrigens nicht nur positive Resonanz von den Fans, ne? Also viele fanden sie ja auch nicht gut für die Rolle, und man merkte, wie so die Last, dieser Druck dann so auf ihren Schultern doch lastete. Ich fand sie schon bei Episode 8, fand ich sie irgendwie nicht mehr so unbefangen. Also da machte sie schon so einen sehr nachdenklichen Eindruck, und sie hatte ja auch einen Stalker sogar.
Ja,
aber musste sich in Therapie deswegen sogar begeben.
Ja, hat auch alle Social-Media-Kanäle und so weiter gekillt danach. Das ist richtig, ja, gibt's alles nicht mehr. Man muss dazu sagen, das möchte ich noch einmal einwerfen bei Star Wars, immer wenn man über Schauspieler redet, muss man auch erwähnen, dass Star Wars ja auch so die einzige Filmreihe ist, die es gibt, wo immer wieder auf neue Schauspieler gesetzt wird. Menschen, die man vorher, also allerhöchstens auf irgendwelchen Z-Movies kannte.
Auch deswegen, weil sie nicht so viel kosten.
Genau, weil sie, zum einen, weil sie nicht nicht mehr so viel kosten. Ich traue jetzt Disney auch mal zu, dass die sich da eventuell auch teurere Schauspieler leisten konnten. Aber auch, weil eben wir so viel darüber reden, wie haben die sich gemacht und eben auch unbefleckt an solche Rollen rangehen können.
Ja, nee, ich glaube, es ist so eine Mischung aus beiden. Tatsächlich, also einmal, dass der Hauptaugenmerk natürlich tatsächlich auf Star Wars dann auch liegt. Also, dass man nicht sagt, Brad Pitt ist jetzt irgendwie in Star Wars oder so. Das ist ja wie bei einer guten Serie, also wo so ganz frische Gesichter kommen, genau, was ich immer gerne sehe. Und aber es ist schon, man merkt, was ich damit sagen will. Ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich mag diese jammernden Stars nicht, die immer so sagen, ich habe kein Privatleben mehr. Und ich sage immer, Leute, ihr werdet sehr ordentlich dafür bezahlt und ihr habt euch ja auch bewusst dafür entschieden. Ja. Aber dann so bei Menschen wie Daisy Ridley denke ich auch manchmal, die sind zu fragil für den Job manchmal. Also ist es schon ein Preis, den man bezahlen muss für die Popularität und dem sind doch nicht alle so gewachsen. Niklas, ich merke, du bist jetzt gut gelaunt, weil ich dem Film eine 1 gegeben habe, ja, das habe ich schon gemerkt. Schön, dass du da warst.
Ja, danke dir. Also danke dir auch für die Note im Namen aller Star Wars Fans.
Ja, wer weiß, vielleicht kommst du nächste Woche und sagst du, was? Wie bist du auf die 1 gekommen? Keine Ahnung. Das sieht ja auch jeder mal so ein bisschen anders. Aber ich glaube, so wie ich dich kenne, dass du nicht enttäuscht sein wirst. Also danke, dass du da warst. Kannst dein Laserschwert jetzt wieder einpacken? So, und ich habe es vorhin schon angekündigt. Es gibt Menschen, die sagen, hey, was soll der ganze Wirbel um Star Wars, dieses verrückte Star Wars? Es interessiert mich einfach nicht. Oder auf gut Deutsch gesagt, es geht mir komplett am Arsch vorbei. Und ich habe tatsächlich jemanden gefunden, der das genauso empfindet. Und das ist Chrissy. Schön, dass du da bist.
Hi.
Chrissy, warum, ich glaube, du musst noch ein ganz klein bisschen näher ans Mikrofon rangehen. Genau, wir wollen das jetzt ja ganz genau hören. Ne? Chrissy, warum, was ist das mit Star Wars und dir? Warum ist daraus keine Liebesgeschichte geworden?
Das ist einfach nicht real. Das ist nicht real. Es ist, findet irgendwas mit irgendwie Science-Fiction-mäßigem überhaupt statt, findet es ohne mich statt.
Okay, also Science-Fiction ist generell nicht so dein Genre.
Nee.
Das ist ja eine ganz einfache Erklärung. Ja. Weil wenn du Science-Fiction nicht magst, kannst du ja Star Wars nicht mehr.
Nee, es ist einfach, ja, also ich verstehe schon, dass es da einen Hype drum gibt. Ich kenne es auch, aber ja, es ist nicht meins.
Schön. Ich habe ja gesagt, das muss an so einem Tag wie heute auch mal erlaubt sein, wenn alle Welt im Star Wars Fieber ist, da muss man auch den Menschen ein Forum bieten, die sagen, nein.
Genau.
Das ist nicht meine Welt.
Finde ich auch.
Ja. Ne? Chrissy, danke, dass du das gesagt hast. Du findest also auch selbst die Liebesgeschichte oder sowas darin, die kann dein Herz nicht erweichen. Also,
Nee,
okay. Nee. Ich kenne dich ja als sehr emotionalen Menschen auch.
Ja.
Der Liebesgeschichten mag, aber eben nicht, wenn sie im Weltraum stattfinden.
Genau, die reizt mich nicht so sehr, dass ich es mir deswegen geben würde.
Verstehe, sehr schön. Chrissy, danke, dass du jetzt sozusagen für alle Menschen, und es sind ja bestimmt auch nicht wenige,
ich hoffe,
die an diesem Tag sagen, nein, ich interessiere mich heute für was anderes. Ich gucke mir heute Abend Rote Rosen an oder sowas.
So.
Ja, so, dass du für die hier auch mal die Fahne hochgehalten hast. Danke dir.
Gerne.
Prima. Es gibt also auch Menschen, die Star Wars nicht mögen. Das ist ja auch völlig legitim und erlaubt. Und es gibt aber noch verrücktere Sachen. Und zwar ist mir vorhin in der Redaktion hier Folgendes passiert. Ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen. Wir hatten am Freitag Weihnachtsfeier. Und da habe ich schon gesagt, dass ich den Film heute Morgen sehe, also als allererster. Und dann sagte eine Kollegin von mir, Tanja, du musst mir unbedingt alles über diesen Film erzählen, und da bin ich natürlich davon ausgegangen, dass ich sage, wie der Film so generell ist, also so eine Note, ne? Also ob sie sich freuen kann oder nicht. Und dann bin ich vorhin hier bei ihr am Büro vorbeigegangen, sie hat mich reingewunken, hat gesagt, Christian, du musst mir alles erzählen, wirklich alles. Und ich so, wie meinst du das jetzt alles? Also willst du wissen, ob es sich lohnt, sie sagt, nein, ich will alles wissen, also alle entscheidenden Stellen, also alle wichtigen Story-Wendungen, wer stirbt, also kurz alle Spoiler, wollte sie von mir wissen. Und ich habe immer vorher extra nachgefragt, jedes Mal, willst du wissen, wer stirbt, willst du wissen dies und jenes, oder sie wollte alles wissen. Und sie sagt, sie hat auch kein Problem damit, mit Spoilern. Und sie, im Gegenteil, sie möchte darauf vorbereitet werden, emotional, also gerade wenn wichtige Charaktere sterben, dass sie dann besser im Kino damit umgehen kann. Ja, sowas gibt's auch. Kann ich nicht nachvollziehen, aber ja, sowas gibt's auch, ne? Verrückt. Was startet diese Woche für Menschen wie Chrissy zum Beispiel, die nun sagen, ich kann mit Science Fiction überhaupt nichts anfangen, ich will keinen Weltraumfilm sehen? Da gibt es noch eine schöne Alternative. Und zwar heißt die The Farewell, also der Abschied, also das Auf Wiedersehen. Ein Film, der auf den ersten Blick sehr sperrig aussieht, und es ist ein Independent-Film von einer Regisseurin, die auch das Buch geschrieben hat, Lulu Wang, und die Hauptrolle spielt Awkwafina als Billie, die eigentlich eine Rapperin auch ist, aber jetzt immer öfter in Filmen zu sehen ist. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte, und zwar geht es, ja, es geht im weitesten Sinne um Identität, also es geht um emigrierte Chinesen, die in den USA leben und dann irgendwann ja so zwischen den Stühlen leben. Also sie sind eigentlich keine Amerikaner, aber auch keine Chinesen mehr. Und es geht um die Liebe und um die Macht des Glaubens. Also jetzt nicht so aus religiöser Sicht gesehen, sondern dass man glaubt, wenn man nicht krank ist oder es gar nicht weiß, dass diese Krankheit dann vielleicht auch nicht so eine Macht über den Körper hat wie ursprünglich. Und das klingt jetzt natürlich alles sehr mysteriös, aber es geht um eine Großmutter in einer Familie, die an Krebs erkrankt ist. Und die Familie, sie kennt die Diagnose nicht und die Familie will auch nicht, dass sie das erfährt. So, und es gibt dann eine Hochzeit in China und alle fahren nochmal hin. Und nur Billie, ihre Enkelin, die auch mit ihren Eltern mittlerweile in New York lebt, die soll eigentlich nicht mitkommen, weil sie immer so gnadenlos ehrlich ist und immer alles sagt. Und alle gehen nun davon aus, wenn Billie da ist, dann fliegt der Schwindel sofort auf. Wir gucken mal in den Trailer rein.
Was ist los, Dad? Bitte sag's mir.
Deine Nainai stirbt.
Sie weiß es nicht. Deshalb darfst du ihr nichts sagen. Die Familie findet es besser so.
Wieso ist das besser?
Weil man bei uns in China sagt, wer Krebs hat, muss sowieso sterben. Wir müssen nach China.
Die Hochzeit ist ein Vorwand, damit alle sie nochmal sehen können.
Er ist mein Cousin. Sollte ich nicht dabei sein?
Du kannst deine Gefühle nicht verbergen. Wenn sie dich sieht, weiß Nainai Bescheid.
Ja, es ist eine Geschichte, die schon zu Herzen geht. Und Billie hält sich natürlich, Billie wäre nicht Billie, wenn sie sich an die Anweisungen halten würde. Und fährt dann natürlich trotzdem nach China, um ihre Großmutter noch einmal zu sehen.
Billie! Fehlt dir was? Warum sagst du nichts? Wir waren eine Ewigkeit nicht mehr so hier vereint. Darauf habe ich so lange gewartet. Hier, ein großer Haps.
Oh. Sollten wir Nainai nicht die Wahrheit sagen?
Das tut nur weh.
Und wenn sie sich gern verabschieden möchte?
Wenn du was sagst, wird sie doch ihres Lebens nicht mehr froh.
Die Geschichte ist autobiografisch, also Lulu Wang hat das wirklich erlebt und es gibt am Ende auch, das finde ich ganz schön, weil das habe ich auch nicht kommen sehen, gibt es noch ein paar Aufnahmen von der echten Großmutter von Lulu Wang, die das genauso erlebt hat, beziehungsweise nicht nur die Großmutter, sondern die ganze Familie. Ja? Also es sind alle dann zusammengekommen und haben ihr nicht erzählt, dass sie krank ist und ich glaube, es ist kein Spoiler. Obwohl, es ist doch ein Spoiler. Nein, ich erzähle es nicht. Es ist ein Spoiler. Man kann den Film viel besser genießen, wenn man nicht weiß, wie es ausgeht. Einer der Produzenten, man denkt ja, es ist ein ganz kleiner Film, chinesische Regisseurin, ist aber Chris Weitz. Chris Weitz, den wir kennen als Regisseur, Autor und Produzenten, der zum Beispiel mit seinem Bruder Paul Weitz zusammen About a Boy oder Der Tag der toten Ente gedreht hat oder Der goldene Kompass oder sogar New Moon bis zur Mittagsstunde. Also ein etablierter Hollywood-Regisseur und das sage ich eigentlich nur deswegen, nicht um zu sagen, naja, der Film kommt aus China, was soll der schon taugen? Gut, dass es einen Hollywood-Produzenten gibt. Nein, ich will damit nur sagen, dass der Film schon von Anfang an mit aus Hollywood geplant wurde und dann ist es auch nicht verwunderlich, weil dieser Film eben diesen Rückenwind aus Hollywood hat, dass er auch schon so bei den Oscars so als geheim, nicht Favorit, aber so als einer der Filme gilt, die da auf jeden Fall was abräumen könnten. Lief in Sundance Anfang dieses Jahres im Januar und von da aus setzte sich der Siegeszug dann fort, mehrfach schon ausgezeichnet, The Farewell mit Awkwafina in der Hauptrolle. Hat mir gut gefallen, ich finde ihn jetzt nicht ganz so sensationell, wie einige internationale Kritiker gerade in den USA und in Großbritannien schreiben, aber es ist auf jeden Fall ein guter Film und deswegen bekommt er von mir eine 2. Und ein weiteres Großereignis in dieser Woche findet nicht im Kino statt, sondern bei den Streamern und zwar ganz genau genommen bei Netflix. Da startet nämlich eine neue Serie, die heißt The Witcher, also der Hexer. Und darauf freuen sich auch schon wahnsinnig viele Fans. Allein der Trailer ist schon irrsinnig oft angeklickt worden im Netz, also auf YouTube, wenn man mal guckt.
Ich erinnere mich an Geschichten über die Hexer. Ist es wahr, was man sagt?
Elfen sind die ursprünglichen Zauberer des Kontinents. Als Menschen und Monster eintrafen, lehrten Elfen den Menschen Chaos in Magie zu verwandeln. Und dann haben die Menschen sie abgeschlachtet.
Findet Geralt von Riva.
Das Ganze basiert auf einem polnischen Computerspiel. Und ich habe jetzt den Mann hier, der das Spiel sogar schon mal gespielt hat und der mir auch schon mal erzählt hat, dass es ganz toll sein soll. Und zwar habe ich Luis hier. Ja, hallo Luis. Na,
hi.
Schön, dass du da bist. Sag mal, das Spiel kommt wie gesagt aus Polen, was jetzt ein bisschen überrascht, weil man hat ja Polen jetzt nicht unbedingt als irgendwie so Hochburg der Computerspiele so auf dem Schirm eigentlich, ne? So.
Wobei das ja ganz interessant ist. Viele Computerspiele kommen so aus Ländern, wo man sich das nicht so vorstellen kann.
Ja.
Zum Beispiel ist Kanada auch so eine Hochburg. Man verortet das alles immer ganz gerne auch nach
in den USA. USA, ja, so, stimmt,
aber
ja.
Eigentlich Kanada auch so eine Hochburg.
Ja.
Und zum Beispiel Deutschland, wo man denkt, komm, Technikland.
Ja.
Eher nicht so.
Ja, es macht vor allen Dingen dann Sinn, wenn man weiß, dass dieses Computerspiel auf einer Romanreihe basiert, die ein polnischer Schriftsteller geschrieben hat, nämlich Andrzej Sapkowski. Und da macht es ja wieder Sinn. Ne? Und dieses Spiel ist aber, du hast es ja schon gespielt, die Hauptfigur ist eben tatsächlich ein Hexer, wie es ja heißt, ne? Der Hexer, Geralt von Riva. Und ist das jetzt so ein Rollenspiel, wo man sich die Rolle aussuchen kann oder ist man der Hexer praktisch?
Man ist der Hexer. In der Hinsicht ist es ja schon recht vorgegeben.
Ja.
Aber die Spielwelt ist einfach so riesig und es gibt so viele Missionen, die man machen muss. Also es gibt, wie in fast jedem Rollenspiel, eine Geschichte dahinter.
Ja.
Aber so viele Nebengeschichten auf, das, was mein Problem ist, deswegen muss ich auch ehrlich zugestehen, ich habe es nicht zu Ende gespielt.
Ja.
Ich habe es vielleicht noch nicht mal zur Hälfte gespielt. Weil ich so ein Mensch bin, der irgendwann einfach raus ist. Ich mache dann die 17.000. Nebenmission.
Ja.
Und die sind alle wunderschön, aber irgendwann bin ich satt. Weil ich immer so viele, der Fans würden mich jetzt wirklich angehen.
Ja. Die sagen wahrscheinlich, das ist genau das Besondere an dem Spiel, dass es da so viele Nebenstorylines gibt und vor allen Dingen spricht es ja auch dafür, eine Serie daraus zu machen. Ne? Also kann man sich ja schon vorstellen. Geralt von Riva, wie gesagt, ein Hexer, der aber so eine Art Kopfgeldjäger ist, glaube ich. Ne? Er jagt, glaube ich, Monster und ist das so?
Ja? Kriegt dafür auch Belohnung.
Kriegt dafür eine Belohnung. Er hat zwei Schwerter auf dem Rücken, eines eben aus Silber, eines aus Stahl. Also für Silber, da kann man sich ja vorstellen, für Werwölfe wahrscheinlich und so lauter Kreaturen, die eben mit Silber getötet werden müssen. Ne? Also alle, so ist es ja so in der Mythologie oft. Silberkugeln, ja auch für Werwölfe, glaube ich, ne? Werden die oft erschossen.
Ich habe die nicht in meinem persönlichen Schrank. Ich nicht so
du hast, ich habe dich gerade so angeguckt, als würde ich sagen, so ja, du hast doch bestimmt einige geweihte Silber, mit Weihwassern geweihte Silberkugeln in deinem Schrank. Und interessant ist, dass der Hexer eigentlich nur ein Netflix-Film werden sollte. Also 2017 wurde von Netflix bekannt gegeben, dass sie es eben machen wollen. Und dann hat aber Kelly Lügenbeil, die Vizepräsidentin, gesagt, nein, also bei Netflix, den Netflix Originals, nee, da ist viel zu viel Stoff drin, wie wir eben schon gesagt haben, in diesem Videospiel, da machen wir eine ganze Serie draus. Und das sind jetzt 8 Episoden geworden. Der Trailer sieht auf jeden Fall extrem interessant aus. Da ist also alles drin, was mich interessiert. Epische Schlachten, Fabelwesen, aber nicht zu viele. Also es gibt ja auch Elfen und sowas. Also wenn das zu viel wird, da bin ich ja meistens raus. Aber ich glaube, das ist hier so wohl dosiert eingesetzt. Und Henry Cavill spielt den Hexer, den kennen wir als Superman zum Beispiel. Hat aber auch in den Tudors mitgespielt und ist jetzt gerade im Gespräch als neuer Bond interessanterweise. Auch nach Daniel Craig. Also,
der ja auch irgendwie schon 1000 Mal aufhören wollte oder so.
Ja, ich glaube, diesmal hört er wirklich auf. Und wie gesagt, obwohl, wenn er jetzt als Hexer erfolgreich ist, The Witcher, ne, macht er dann James Bond, wir wissen es nicht. Interessant finde ich auch, dass diese Serie eine Showrunnerin hat. Also normalerweise ist es so ja eigentlich ein sehr männliches Thema, finde ich. Also es ist ja so eher so Sex, Fantasy, Muskeln, ziemlich viele Schlachten und verantwortlich für die Serie ist tatsächlich eine Frau. Lauren Schmidt-Hissrich ist Showrunnerin und für die ganze Show verantwortlich. Und die ist keine Unbekannte. Also man hat sie jetzt nicht so bisher auf dem Plan gehabt. Aber sie hat unter anderem geschrieben Drehbücher für Serien wie The West Wing oder Justice, Parenthood, Private Practice, Daredevil hat sie auch schon was geschrieben, The Defenders oder auch relativ aktuell noch The Umbrella Academy. Also ich bin gespannt. Das Ganze ab 20. Dezember, also perfekt kurz vor Weihnachten auf Netflix. Ne? Da kann man sich, und das Schöne bei Netflix ist ja, man hat die ganze Serie gleich, die ganzen 8 Episoden. Das kann man also schön so wegsuchten während der Weihnachtsfeiertage.
Ja, Tür abschließen, Schlüssel wegschmeißen.
Genau. Das Silberschwert, die Silberkugeln
aus dem Schrank zählen, holen,
wie viel man noch im Schrank hat und dann das Ganze genießen. Wir reden dann auf jeden Fall nochmal drüber, wenn die Serie dann tatsächlich läuft. Von Netflix gibt es ja keine Screener, keine sogenannten. Also man kann da vorher nicht reingucken. Man kann nur, wie üblich, sich vorstellen, wie das vielleicht werden könnte. Und für mich sieht das aber alle Zutaten extrem interessant aus. Luis, was machst du über die Weihnachtsfeiertage?
Auch viele Besuche stehen an.
Familie?
Ja, also vieles, Pflicht ist jetzt ein bisschen gemein. Das klingt so, als ob man es nicht will. Mhm. Aber die Besuche stehen halt an. Und dann aber irgendwo wohl auch Filme und Serien. Also Zeit hat man für sich ja trotzdem.
Ja. Was hast du dir vorgenommen an Filmen und Serien?
Ich will auf jeden Fall die neue Versailles-Staffel gucken. Beziehungsweise die ist ja gar nicht mehr so neu. Aber ich habe mich damals in diese Serie verliebt. Mhm. Und ich bin einfach nicht zur dritten Staffel. Ne?
Hast du schon alle Geschenke?
Ja, tatsächlich ja. Das ist das erste Jahr, in dem ich rechtzeitig alle Geschenke habe.
Ah, sehr gut. Wenn ihr noch nicht alle Geschenke haben solltet, ich habe nämlich hier noch Geschenke für euch. Und vielleicht wollt ihr die ja weiter verschenken oder vielleicht wollt ihr sie auch selber haben. Ich meine, es ist ja immerhin Weihnachten. Und zwar habe ich hier die heiß begehrten Tickets für Star Wars Episode 9, der Aufstieg Skywalkers. Die möchte ich euch schenken und sie kommen wirklich von Herzen. Und wie ihr da rankommt, das wisst ihr ja. Unter radiohamburg.de, da müsst ihr euch durchwursteln und da könnt ihr euch dann einloggen und dann schenke ich euch die Tickets. Ich wünsche euch, dass ihr schöne Feiertage habt, auf jeden Fall, und ein schönes Weihnachtsfest. Und Luis, ich hoffe, dass du auch 2020 wieder oft hier zu Gast bist in Weggesuchtet.
Ich hoffe auch, ne?
Und ja, wie gesagt, letztes Wochenende vor Weihnachten, lasst euch nicht stressen, genießt es auch mal, ja? Trinkt mal ein Glas Glühwein. Und letztendlich, ich glaube, das schönste Geschenk für alle Beteiligten ist ja immer noch, dass ihr euch einfach trefft. Und letztendlich ist es völlig egal, was ihr für ein Geschenk mitbringt, glaube ich. Ne? Oder wie siehst du das, Luis? Ist doch so, ne?
Ja, also ich wünsche mir eh nichts. Also wenn mir Leute was schenken, ist das ja schon Geschenk genug, oder? Mhm,
finde ich auch. Alles klar. Dann hören wir uns wieder kommende Woche. Weil Weggesuchtet fällt nicht aus über die Feiertage und auch nicht zwischen den Feiertagen. Und ich wünsche euch bis dahin viel Spaß. Und ich bin gespannt, wenn ihr noch eine Meinung zu Star Wars habt, wenn ihr den Film dann gesehen habt. Dann schreibt mir gerne und ich baue das hier auf jeden Fall ein. Bis dahin, alles Gute.
Die Macht wird mit dir sein.